Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Nochmal einen besonderen Dank an den Herrn Schaft aus dem Landtag, Professor Tumpfrath von der Professur für politische Theorie und Professor Kessler von der Professur für internationale Beziehungen hier mit uns zu diskutieren. Wenn Fragen aus dem Publikum bestehen sollten, einfach die Hand heben, dann werden wir da eine kleine Pause machen und das Mikrofon mal nach hinten geben, dass wir hier euch auch zu Wort kommen lassen können. Um 18 Uhr ist dann, wie gesagt, geplant als kleine Praxisübung in unserer interaktiven Veranstaltung nebenan zum Herrn Gauland zu gehen, der dort eine Veranstaltung zum Thema Kalter Krieg 2.0 abhalten möchte. Ja, wie gesagt, wir diskutieren heute nicht ohne Anlass, sondern weil der stellvertretende Vorsitzende der Alternative für Deutschland heute hier in der Uni sprechen möchte. Als Einstiegsfrage mal an den Herrn Schaft. Sie sind ja im Landtag, da kommt es bestimmt zwangsläufig zur Begegnung mit der AfD. Wie gehen Sie damit um, wenn man sich mal auf den Gang trifft? Ist die AfD rechtspopulistisch oder sogar rechtsextrem? Und woran machen Sie das fest?
Was die Begegnung angeht, ist es ganz einfach. Das ist immer ein böses Gucken und nicht Grüßen. Beziehungsweise haben wir gestern festgestellt, dass es eine Abgeordnete gibt, die sich auch von langem Starren in Ausschusssitzungen doch sehr irritieren lässt und dann denkt, wir reden mit ihr und sehr panisch danach fragt, was wir denn gesagt hätten. Also die wirken alle noch sehr unsicher, außer Herrn Höcke natürlich und Herrn Brandner. Das sind so die beiden, die bisher auch in den Landtagssitzungen ziemlich sich in den Vordergrund gespielt haben und aufgefallen sind. Und da vielleicht auch zu dem, wie sie sich bisher gerüstet haben, wird sich zeigen, dass die AfD im Landtag jeden Antrag, der irgendwie also seinen Gang in das Plenum findet, dazu nutzen wird, um sich ein Podium zu suchen. Das Beispiel lässt sich festmachen an der letzten Landtagssitzung, die Mitte Dezember stattgefunden hat, wo wir eigentlich nur Anträge hatten, wo wir dachten, die werden ohne weitere Debatte in die Ausschüsse verwiesen. Es war dann immer so, dass die AfD dazu die Aussprache gewünscht hat und entsprechend dann gesprochen hat. Es gab auch beispielsweise den Moment bei der Änderung zum Rundfunkstaatsvertrag, dass dann Herr Brandner sich vorne hingestellt hat und in bester Montagsmahnmachen-Manier irgendwie vom Staatsfunk gesprochen hat, der über Zwangssteuern finanziert werden würde. Wir hatten da schon überlegt, inzwischenzeitlich für die nächste Sitzung mal ein Alu zu basteln. Ich glaube, das ist in Mache. Darüber hinaus natürlich Herrn Höcke als besondere Leitfigur. Also es zeigt sich tatsächlich, die Fraktion ist momentan, scheint sie noch ziemlich geeint, aber auch da zeigt sich momentan bei den Personen so ein bisschen langsame Zergliederung. Also es gibt ja die drei bekannten oder zumindest in der Debatte immer genannten Strömungen innerhalb der AfD. Das ist der marktliberale Flügel, der im Prinzip hinter Bernd Lucke steht. Das ist der nationalkonservative und rechtsnationalistische Flügel, der im Prinzip dann hinter dem heutigen Gast Herrn Gauland zu verorten ist. Und das ist eben der doch teilweise christlich-fundamentalistische Flügel, wo auch dann teilweise eben die Frage der sogenannten selbsternannten Lebensschützer, hier den Marsch für Leben, dann entsprechend dieses konservative Familienbild propagieren hinter Frau Petri in Sachsen. Und auch da lassen sich halt erste Tendenzen bei der Fraktion erkennen. Ansonsten will ich auf so ein paar Auswürfe von Herrn Höcke in dem Landtagsplenum hinweisen, die so ein bisschen gezeigt haben, wohin das geht. Also er hat beispielsweise nach der Regierungserklärung durch Bodo Ramelow für die neue Landesregierung dann gesagt, die Pläne der rot-roten Regierung im Bereich der Bildungslandschaft, was so Themen angeht wie sexuelle Vielfalt im Bildungsplan oder aber eben halt auch die Gleichstellungspolitik, seien die perverse Sicht von Rot-Rot-Grün im Sinne einer Umerziehungsdiktatur in Thüringen. Darüber hinaus kamen auch so Standardfloskeln wie, wir würden ja mit der Migrationspolitik in Thüringen darauf hinarbeiten, Deutschland abzuschaffen. Also das waren so die ersten Äußerungen, die er so von sich gegeben hat. Ansonsten hat es auch so ein bisschen witzigerweise gezeigt, dass er ein Lehrer ist. Er konnte nämlich mit Zwischenrufen aus dem Plenum nicht umgehen. Hat dafür auch schon einen Ordnungsruf kassiert, indem er dann beispielsweise gesagt hat, wir sollten doch mal bitte alle zum Therapeuten gehen. Aber wie gesagt, das ist eine wirklich sehr markante Figur. Ich würde auch sagen, einfach brandgefährlich, indem wie er dort versucht, den Landtag in den Reden für sich einzunehmen und auch da so sich das erste rauskristallisiert, dass die Abgeordneten Wiebke Musal der AfD, Herr Höcke und Herr Möller so momentan eher so in die Richtung, zusammen noch mit Herrn Brandner, diesen nationalkonservativen Flügel der Fraktion im Thüringer Landtag bilden, denn sie waren auch bei, ich glaube, ein oder zwei Demonstrationen der Pegida in Dresden. Spannend ist jetzt das Verhältnis zu Segida hier in Thüringen, die es ja jetzt seit zwei Wochen gibt in Suhl, die ja zu differenzieren ist von der Pegida, weil dort das Potenzial von extremen Rechten wesentlich deutlicher hervortritt und auch die Organisatorinnen ganz konkret mit Leuten wie Tommy Frank vom Bündnis Zukunft Lüttburghausen etc. dort Figuren, die dort ganz klar so auftreten. Davon hat sich Höcke ja bisher distanziert und hat da auch versucht, diese Trennlinie zu ziehen, also da ist es momentan, also versucht man sich abzugrenzen, springt aber genauso bei anderen Sachen wie Pegida eben entsprechend auf den Zug aus. Und das ist vielleicht so erstmal ein kurzer Einblick, wie momentan die AfD in Thüringen fungiert. Ein wirklich schlimmer Moment oder beziehungsweise eine schlimme Nachricht war, als sich die Ausschüsse konstituiert haben, dass der Ausschuss, also gerade der Ausschuss für Justiz, Migration und Verbraucherschutz, dass dort der Ausschussvorsitz jetzt durch die AfD gestellt wird, und zwar von Herrn Brandner, den ich eben schon benannt hatte. Da wird es, dann müssen wir jetzt sehen, wie wir selber damit umgehen. Wir haben auf jeden Fall zumindest bei uns in der Fraktion gesagt, wir wollen nicht demokratische Rechte durch Geschäftsordnungsänderungen im Landtag beschneiden, um der AfD Einhalt zu gebieten. Unsere Strategie ist es zu verhindern, dass sie sich im Parlament normalisiert und immer wieder aufzudecken, was eigentlich hinter dem steckt, was sie dort im Landtag propagiert.
Ja, vielen Dank. Jetzt mal die Frage an Herrn Thunfahrt und Herrn Kessler. Was ist für Sie denn Rechtspopulismus? Kann man die AfD da einordnen und welche Konsequenzen ergeben sich denn dann aus dem Umgang mit der AfD?
Das ist jetzt eine große Frage. Ja.
Das ist dein Metier.
Also, ich würde vielleicht mal anfangen mit dem Rechtspopulismus. Ich glaube, das zentrale Element des Rechtspopulismus ist ein Antiparlamentarismus. Ja, aus dem ergibt sich dann relativ schnell sehr viel. Rechtspopulismus, Antiparlamentarismus, weil sie sagen, die Vertretung des Volkes ist immer sozusagen eine Entstellung. Eine Verstellung, eine Lüge, die Volksvertreter sind eigentlich die Unterdrücker des Volkes. Ja. Und wenn sie so denken, haben sie praktisch eine strukturelle Hierarchie zwischen denen da oben, ja, die Volksvertreter, die Parteivertreter, und denen da unten, die unterdrückt werden, und folglich ergibt sich relativ zwangsläufig, dass erstens einmal die Presse natürlich sozusagen eine Systempresse ist und eine Lügenpresse und an der Unterdrückung beteiligt ist, und dass der Rechtspopulist im Prinzip das Parlament auf die Seite fegt, um so etwas wie das gesunde Volksempfinden an seine Stelle zu setzen. Ja, also Rechtspopulismus ist im Prinzip systemavers, wollen eine andere Form von Demokratie. Das kann man jetzt irgendwie Volksdemokratie nennen oder sowas, ja, vielleicht nur natürlich mit einem starken Führer oder Führerin. Jetzt kann man überlegen, wer passt da jetzt rein. Ich würde sagen, die Pegida, Sygida, Wygida, Frigida oder wie sie alle heißen, mit ihrem starken, sowieso rechtsextremen Potenzial gehören eindeutig in den Rechtspopulismus und sind systemsprengend. Ja. Xenophob sowieso, wer mit Differenzen nicht umgehen kann, ist natürlich xenophob und hat gegen Abweichung und Fremden und Differenz etwas einzuwenden. Ja, da würde ich sofort sagen, das sind Rechtspopulisten mit systemsprengender Intention. Die AfD, ich sehe die irgendwie so in so einem Graubereich. Wenn sie, genau wie Herr Schaft es gerade gesagt hat, der Weg von der parlamentarischen Repräsentation, jetzt sitzen die im Parlament, sitzen im Europaparlament und sind eine Partei mit einem diffusen Programm, das sich irgendwann im Herbst klärt oder auch nicht, mit internen Streitereien, mit Hierarchien, also mit dem, was eine Partei letztendlich auch ausmacht. Aber der Weg zum Nationalismus, zur Xenophobie, zum Antisemitismus ist kurz und zwanglos. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sehen, dass der Weg von so einer rechtskonservativen Partei zur nationalistischen xenophoben Position kurz und zwanglos ist. Und wir werden einfach sehen, in welche Richtung sich die AfD jetzt entwickelt. Ja, wer der Bewegungscharakter der Xenophobe oder eher die Richtung Republikaner und vielleicht Marginalisierung. Ich würde das für offen erklären. Möchtest du? Ich gebe es auch wieder zurück.
Ja, gib mal zurück.
Also, okay.
Ja gut, also als nächste Frage haben wir dann, wenn sich Herr Kessler nicht zu der Frage äußern möchte, vielleicht zum nächsten. Sehen Sie Anlässe, warum sich Pegida gerade jetzt formt, warum die Parteien wie die AfD gerade jetzt Zulauf bekommen? Woran könnte das denn liegen? Gibt es eine Renaissance des Rechtspopulismus in Deutschland? Vielleicht auch nicht nur als spezifisch deutsches Problem, sondern auch international?
Jetzt bin ich doch dran. Warum jetzt? Gute Frage. Also die bei deiner Definition
stellt sich natürlich sofort die Frage, was ist in der AfD anders als bei den Republikanern oder in der NPD?
Wir können über die Republikaner gerne reden.
Ja, NPD also die, nicht reden. Und das Schöne eigentlich an den damals rechten oder jetzt noch rechten Parteien ist ja eigentlich, dass sie in ihrer Organisation so unheimlich schlecht waren. Und dass sie sich eigentlich immer selbst zerlegt haben, sei es über Betrug, sei es über Verschleppung von Geldern, alle möglichen Sachen. Das heißt, es war immer wunderbar, dass sie unheimlich schlecht organisiert werden. Das Gegenteil hat man ja jetzt gerade in Frankreich. Da haben sie sich wunderbar organisiert und das ist nun wirklich die Sprengkraft. Also ich sehe das eigentlich mit viel größerer Gefahr als jetzt Pegida. Warum jetzt? Ich glaube, es ist ein Prozess, der seit mehreren Jahren eigentlich anhält. Wie soll man sagen? Ich möchte schon fast irgendwie bei den Kabarett-Shows so, oder den Satire-Shows vor ein paar Jahren war Hagen Rether zum Beispiel da. Und er hat vor mehreren Jahren zum Beispiel aufgedeckt, wie in der, also ich will jetzt keine Presseschelte oder sonst was, aber wie so eine Stimmung fabriziert wird über den Islam. Undifferenziert. Der Islam. Auch gesagt, da freut sich jeder Arbeiter, der dann morgens zur Arbeit fährt, wie seine Religion sozusagen im Haftbar wird. Und das ist eine Stimmung, die jetzt dann, wo dann aber auch immer weitergeht und wo sich dann der Nährboden, in dem solche Äußerungen dann mehr und mehr Anklang finden. Mehr kann ich, also das ist das inklusive dem vielleicht einer latenten Ohnmachtstellung, dass man das Gefühl hat, man kann nichts ändern. Also gerade durch die Euro-Krise und gerade durch die anhaltenden Krisen der letzten Jahre, inklusive der Kriege, die wir hatten oder auch haben, dass die so eine Differenz wie die da oben hier unten sozusagen einschreibt, ist aber als Erklärung nur unzureichend. Aber das ist jetzt meine Erklärung, warum jetzt, aber das ist sozusagen ein länger schleichender Prozess, in dem das immer weiter sich normalisiert hat und in dem jetzt sozusagen die Äußerungen so aussehen. Man muss auch sehen, heute wird über Einwanderung oder über Wirtschaftspolitik oder über viele Themen in viel deutlich radikaleren Konzepten gesprochen, als es noch vor 10 Jahren überhaupt denkbar war. Und das ist eigentlich das Erschreckende, dass sich der politische Diskurs selbst deutlich radikalisiert hat. Würde ich sagen.
Machen Sie ruhig weiter.
Aha, ich mache weiter. Okay. Also ich glaube, dass wir eher diesen Rechtspopulismus mit den unscharfen Rändern zum Rechtsextremismus in ganz Europa schon seit Jahren wachsen sehen. Ja, das ist Holland, Pim Fortuyn, Le Pen, Marine Le Pen in Frankreich, das ist UKIP in Großbritannien, das ist Haider in Österreich, das ist mit Abstrichen natürlich sozusagen Lega Nord in Italien, oder war das, ne, ist es noch irgendwie, das sind Republikaner, NPD, rechtsextreme Schillpartei in Deutschland, jetzt die AfD. Also es gibt einen Bereich radikalisierter oder radikalisierbarer Personen, die sich nicht mehr vertreten fühlen, die sich von Parteien gar nicht mehr vertreten fühlen, die sich vielleicht auch überfordert fühlen, so sagen es zumindest die Umfragen, von Globalisierung, ja, die kein Sortierungsmuster mehr haben über die Wirklichkeit und deswegen sehr schnell einfachen Parolen, ja, nachlaufen. Man kann natürlich auch reden über ein gewisses Versagen der Parteien, auch darüber müssen wir reden, ohne jetzt irgendwie Schuld zuzuweisen. Aber ich glaube, es ist so ein Syndrom von Ungerechtigkeit, Ausgeschlossensein, nicht gehört werden einerseits und, ich glaube, das sollten wir nicht vergessen, der Betonung, Herr Präsident, und der Betonung der politischen Beteiligung. Auch das spielt vielleicht eine gewisse Rolle, dass wir ja praktisch seit Jahren sagen, Bürgerinnen und Bürger, beteiligt euch. Ja, wir fordern auf zum Engagement. Ja, und jetzt ist die Schwelle, tatsächlich auf die Straße zu gehen, auch von der Seite abgesenkt. Also es sind sehr unterschiedliche Faktoren, die eine Rolle spielen und die man im Einzelnen tatsächlich untersuchen muss. Die Analyse ist dann auch sehr am Anfang, letzte Bemerkung. wenn Sie anschauen, auf die Frage, wer ist denn jetzt eigentlich bei den Pegida-Demonstrationen in Dresden dabei? Ja, dann haben Sie die Analyse von Kollegen Vorländer, der sagt, es sind die besser gebildeten jungen Männer, die einen Verdienst haben, der leicht über dem sächsischen Durchschnitt liegt. Und dann haben Sie aber Ergebnisse von Studien, die sagen, das stimmt überhaupt nicht, das sind eher die Marginalisierten und Ausgegrenzten. Es sind tatsächlich die jungen Männer, aber nicht nur. Und es sind die nicht ökonomisch Gutgestellten. Also wir wissen es im Endeffekt noch gar nicht, wer genau Pegida ausmacht.
Ja, auch vom Studierendenrat möchte ich unseren Präsidenten, Herrn Walter Bauer-Wappeneck, recht herzlich begrüßen. Wir haben ja jetzt die Analyse, die Ursachen vom Aufkommen Rechtspopulismus analysiert, die Analyse zumindest mal angeschnitten. Aber die wichtige Frage ist ja, wie man jetzt damit umgeht. Angela Merkel zum Beispiel hat ja in ihrer Neujahrsansprache, wer sie gesehen hat, von Kälte und Hass gesprochen. Die Frage ist, erreicht man damit was mit dieser radikalen Ablehnung? Oder führt das nur dazu, dass die Leute sich umso weniger vertreten fühlen? Herr Schaft, wie würden Sie denn damit umgehen? Oder welche Aktionsform wählt in Ihrer Partei?
Also ich will vorher noch mal ganz kurz darauf eingehen und vielleicht noch mal einen Aspekt mit reinbringen, weil in der ganzen Debatte zur Entwicklung des Rechtspopulismus in Europa derzeit oder auch die letzten Jahre, auch vor der Europawahl, der immer gesprochen wurde, von der eben schon genannten Renaissance des Rechtspopulismus. Ich glaube, das ist auch schon so ein bisschen angeklungen, würde das tatsächlich auch noch mal deutlich relativieren. Also es ist nicht so, dass das jetzt irgendwie ein Phänomen ist, was jetzt aufgetaucht ist. Ich glaube, der Unterschied zur Bundesrepublik ist, auch aufgrund des historischen Umgangs mit der eigenen Geschichte, dass das Potenzial für solche Parteien eigentlich immer da war. Es gab ja Anfang der 60er Jahre im Prinzip noch die hohen Wahlergebnisse für die NPD auch auf Bundesebene. Danach waren es eine Zeit lang die Republikaner, vor allem eben in Baden-Württemberg. Dann gab es auch schon die eben angesprochenen Parteien wie Schildpartei etc. oder die Freiheit als Gründungsversuch. Ich glaube, das ist jetzt halt nur der Gipfel davon, weil ich glaube auch, also beispielsweise, das macht das der Gast heute drüben im Raum ganz deutlich. Herr Gauland hat 2012 noch im Tagesspiegel, damals als CDU-Mitglied, ein Interview gegeben, wo er im Prinzip die preußische Militärdoktrin gelobt hat und meinte, dass der Pazifismus ja kein Mittel sei und Krieg per se erstmal nicht schlecht. Krieg sei nur schlecht, wenn damit schlechte Politik gemacht wird. Und das hat er offen in einem Beitrag damals im Tagesspiegel von sich gegeben. Ich glaube, der Unterschied war damals, dass es eher noch eine marginalisierte Gruppe innerhalb der CDU war und solche Äußerungen dann noch eher irgendwie an dem vermeintlichen rechten Rand verfangen haben. Aber ich meine, es gibt ja genug Studien, beispielsweise der Thüringen Monitor, die letzten Jahre immer wieder gezeigt haben, das Potenzial ist da. Dass Zahlen wie 70%, jetzt ist wieder letztens rausgekommen, 70% der Thüringerinnen und Thüringer fühlen sich vom Islam bedroht. Wir haben, das heißt 1,5 Millionen Menschen fühlen sich bedroht von 7.500 Menschen, die dem muslimischen Glauben in Thüringen leben. Das deckt sich natürlich bundesweit mit den Zahlen der letzten Bertelsmann-Studie. Also ich glaube, das muss nochmal deutlich gemacht werden. Es handelt sich hier nicht um ein neues Phänomen. Es ist im Prinzip ein grundlegendes, gesellschaftlich tief verankertes Problem, mit dem wir umgehen müssen. Und da würde ich jetzt sagen, jetzt ist ja die Frage, wie umgehen mit Pegida. Also meine persönliche Meinung ist, ich will nicht davon reden, dass dort Menschen mit Sorgen und Ängsten auf die Straße gehen, sondern ich bin der Meinung, man muss offen thematisieren, was dahinter steht. Sicherlich sind jetzt nicht von den 15.000 irgendwie per se alles Anhänger der NPD, aber man muss tatsächlich thematisieren, und es geht mit dem einher, dass dort eben viele diesen rassistischen Ressentiments, dem Alltagsrassismus eben verfallen. Ich meine, so Sätze wie, ich habe nichts gegen Ausländer, aber ist ja mittlerweile irgendwie salonfähig, das ist immer so das Totschlagargument, das hört man ja dort auch. Und ich meine, auch die Versuche, mit den Leuten dort zu reden, sind ja auch, also von den Leuten, die gemeint haben, das wäre jetzt ein probates Mittel, sind ja in vielen Fällen auch gescheitert, weil es dieses grundlegende Aggressionspotenzial gibt gegen allen, was von außen kommt. Also ich meine, die Begriffe Lügenpresse etc. Haben es ja gezeigt. Es gibt ja auch diese eindrucksvolle, die anderthalb Stunden NDR-Material, die man sich wirklich mal antun muss, um wirklich auch zu sehen, was dort für Leute laufen, die eben auch sehr differenziert die verschiedensten Personen dort zeigen. Also Leute, die halt eben sagen, sie haben bisher keine Partei gewählt und wollten dort jetzt einfach hin, weil sie sich nicht vertreten fühlen, aber eigentlich gar nicht wissen, was Pegida irgendwie fordert. Und ich meine auch irgendwie die Debatten, wie jetzt am Wochenende mit Frau Oettel bei Jauch haben ja gezeigt, dass im Prinzip dieses Positionspapier, was man irgendwie hat mit diesen 15 Punkten, im Prinzip auch nur vorgeschoben ist. Also man versteckt sich irgendwie hinter dem Islam als Projektionsfläche, wo irgendwie alles hineininterpretiert wird und beruft sich selbst auch gar nicht mehr auf seine eigenen Forderungen, weil die meisten Leute halt auch gar nicht wissen, was dahinter steht, und es ist, glaube ich, tatsächlich eine ziemlich große unwissende Masse. Und mit Fakten kommt man auch nicht mehr dagegen an. Also wenn man irgendwie so Sachen, ich meine, im Social Web hat sich jetzt irgendwie eingebürgert, dass dort den ganzen Tag eigentlich Grafiken laufen, wo gesagt wird, schaut euch doch mal an, was sind denn die tatsächlichen relativen Aufnahmezahlen? Wir haben 250.000 Asylsuchende hier in der Bundesrepublik im Vergleich zu Türkei, Libanon etc. ist das marginal, sind Schweden und Malta haben mehr Flüchtlinge, diese Zahlen mal zu relativieren, aber selbst das wird ja nicht gehört. Das wird dann irgendwie eben auch wieder als Systemmasche irgendwie abgetan. Und ich fand es richtig, also und dann auch das Beispiel gestern, das fand ich ja ganz aktuell, als gestern die Meldung kam, dass Khaled, eben der Flüchtling aus Eritrea, nun von seinem Mitbewohner oder mutmaßlich, die Staatsanwaltschaft ermittelt ja noch, dass es wohl im Prinzip ein Streit mit dem Mitbewohner war, der ihm das Leben gekostet hat. Es geht seit heute gar nicht mehr darum, dass es beispielsweise Ermittlungsfehler gab. Es geht jetzt mittlerweile in der Debatte nur noch darum, dass man sich gegenseitig auch auf politischer Ebene wieder Vorwürfe macht, wer zuerst die Stimmung angeheizt hätte. Und im Prinzip sagt keiner mehr, dass es dennoch Ermittlungsfehler gibt, die die Staatsanwaltschaft selber eingeräumt hat. Also es ist sofort ein emotionalisiertes Niveau, wo Fakten total verfangen. Und insofern ist es, glaube ich, der einzige Weg, also das ist zumindest der Weg, den wir jetzt versuchen, im Landtag zu gehen, den wir auch als zumindest als linke Partei und auch versuchen, im linken Spektrum, in der gesellschaftlichen Linken zu gehen, nicht versuchen, diese Personen zu vereinnahmen, also versuchen, Gegenpositionen jetzt zu unseren zu machen, sondern versuchen wollen, wieder transparent und einfach nachvollziehbar politische Prozesse nach außen zu vertreten, um dann auf einem niedrigschwelligen Niveau nachvollziehbar zu machen, was wollen wir, was ist unser gesellschaftlicher Gegenentwurf. Ich glaube, das ist tatsächlich der Weg, weil wir brauchen uns, also ich meine, es gibt ja auch Analysen und da haben wir uns auch selbst auseinandergesetzt. Es ist halt so, dass bei den letzten Wahlen hauptsächlich auch großen Teilen WählerInnen, die beim letzten Mal Linke gewählt haben, AfD gewählt haben. Das ist zum Teil auch ein gewisses Protestpotenzial, aber es sind auch Oppositionen, die verfangen haben. Und das zeigt halt, es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und es zeigt halt auch, dass wir gar nicht erst versuchen dürfen, jetzt zu sagen, wir übernehmen die Position der anderen, um die Leute wieder für uns zu gewinnen, sondern wir müssen eben zeigen, was wollen wir anders machen und müssen wirklich auch erklären können, wie wir das anders machen wollen.
Wenn ich mal kurz auf den Begriff der Lügenpresse eingehen kann. Und wie sollte man damit umgehen oder wie geht man damit? Ich kann noch nicht sagen, wo es hingeht oder ich kann auch nicht sagen, wie man damit umgehen sollte. Das ist immer noch so ein schweres Thema. Aber echt? Schon wieder?
Ah. Du musst an Eis denken und dann kannst du auch...
Ich geh raus aus meinem Kopf. Nee, der Begriff der Lügenpresse funktioniert ja wunderbar als Komplexitätsreduktionsmittel. Also man muss sich ja nicht mehr mit Fakten auseinandersetzen. Das ist ja, man braucht auch, Zahlen funktionieren auch nicht mehr. Also diese ganze Debatte, die eigentlich das Charakteristikum der politischen Debatte ist, die ganze Mechanismus funktionieren nicht. Gleichzeitig muss man ja sagen, also es ist ja ein dialektisches Verhältnis. Woher haben Sie denn Ihre Informationen zur Islamisierung des Abendlandes? Ja, wahrscheinlich aus der Presse oder Gott hat eine Direktschaltung zu dem, was ich jetzt eher bezweifle. Also ist das ja, genauso ist es aber auch ein Mechanismus zu sagen, wir sprechen nicht mit der Presse, das ist wie, das erinnert mich immer irgendwie an Fußballstars, die dann nicht mit der Presse funktionieren. Was bedeutet das? Dass die Presse als erstes hinrennt und sagt, warum wollt ihr nicht mit uns reden? Das ist irgendwie dieser Mechanismus. Genau das gleiche. Dann lasse ich mich doch einladen zur Talkshow und rede dann doch gnadenhalber. Also ich bin immer davon ausgegangen, dass Pegida immer so wie auch mehrere andere Protest zeitlich begrenzt ist und auch diese Frage, die jetzt immer wieder, wohin geht das und was machen wir jetzt und wohin geht es weiter, auch aus den Organisatoren selbst heraus, wo entwickelt sich das? Ich hatte immer die Hoffnung, das erledigt sich irgendwann selbst. Außer es wird halt mit der politischen AfD irgendwann in eine politische Strömung mit aufgenommen, aber im Prinzip, also sie werden ja nicht 5 Jahre durchmarschieren. Das Schöne daran ist es ja, dass der Gegenprotest läuft. Und dass je mehr sozusagen jetzt auch die Gegenstimmen laufen und dass es sozusagen dieses Meinungsbild und diese Deutungshoheit auch aufgebrochen wird. Mhm. Und das ist das Gute. Aber auch da, also würde ich es dialektisch halten wollen, glaube ich.
Also ich glaube auch, man hat mehrere Möglichkeiten und man muss zunächst einmal festhalten, wir sind mehr und wir haben mehr Spaß. Ja. Das muss man einfach auch mal sagen. Also gegenüber Pegida heißt, die wollen, das ist eine Bewegungspartei und was macht man bei einer Bewegungspartei? Man stellt sich in den Weg, dass sie sich nicht bewegen können. Einfach sozusagen als Sperrriegel. Und das werden wir morgen machen und das werden wir an anderen Orten in Thüringen und in der Bundesrepublik auch machen. Und das machen Leute schon. Und das heißt, da muss man sich zeigen, da muss man sich hinstellen, einfach auch physisch und sagen, da nicht weiter. Ja. Da muss man sehen, mit wem man diskutieren kann. Das ist ja immer das, auch die Frage mit Rechtsextremen. Halte ich es ab einem gewissen Punkt für völlig unsinnig zu reden? Was wollen Sie bei einem Rechtsextremen überzeugen von was? Ja? Dass seine Position Blödsinn ist, sage ich jetzt mal. Das können Sie nicht, sich nicht begründen lassen. Was wollen Sie da jemanden überzeugen? In den Weg stellen, friedlich, nachhaltig in den Weg stellen und mit der AfD umgehen, in parlamentarischen Kontexten, argumentativ, ja, in der Öffentlichkeit dagegenhalten, das ist anstrengend, aber das muss man dann tun, mit Argumenten, mit Diskussionen, mit Überzeugung, mit Aufklärung. Das wird in die Öffentlichkeit hineinwirken und ich bin überzeugt, wir kennen uns doch alle, wir sollten uns auch vertrauen und wirklich sagen, wir sind mehr, wir haben mehr Spaß, wir haben mehr in der Birne und wir schaffen das.
Jetzt habe ich hier vorne gerade eine Frage gesehen.
Bin mir nicht sicher.
Weil wir es gerade von der Lügenpresse in der Nase hatten, also abgesehen davon, dass ich das Wort furchtbar finde, weil ich die Nachricht nicht dran kann, und abgesehen davon, dass ich es auch für Quatsch halte, muss man, finde ich, trotzdem die Rolle der Medien mal hinterfragen bei der ganzen Sache. Als Beispiel, ich habe hier eine Interpol-Statistik von 2010. Von 249 in Europa verübten Anschlägen waren 3 islamistisch, 160 von rechtem Hintergrund, 160 separatistischem Hintergrund und der Rest war dann politisch motiviert. Wenn man jetzt aber mal sich anschaut, wie die Reaktionen nicht nur in den Medien, aber auch in der Politik, aber auch in den Medien waren nach diesen Charlie Hebdo-Anschlägen und wenn man dazu mal vergleicht, wie die Reaktionen damals in Norwegen waren, nachdem ein sich sogar auf das Christentum berufener Attentäter Breivik viel, viel mehr Menschen umgebracht hat, dann muss man, finde ich, schon kritisch hinterfragen, was auch unsere Medien zu dieser islamophoben Stimmung in der Gesellschaft beitragen. Und ich wollte, dass Sie fragen, was Sie auch davon halten und ob es vielleicht auch irgendwie eine Art Medienrevolution bei uns mal braucht.
Frage an alle?
Ja, ich denke, Frage an alle.
Passt eigentlich ganz gut, weil ich mich genau mit der Frage im Rahmen meiner Bachelorarbeit hier an der Uni beschäftigt hatte. Also wir hatten damals eine Studie gemacht zum Thema Stereotype in den Lokalzeitungen, hatten uns halt auch mit der Thüringer Landeszeitung, dem Freien Wort, aber vergleichsweise auch mit 2 Lokalzeitungen aus Hessen beschäftigt, weil es eben dasselbe war. Und auch da ist in der Frage, welche Stereotype zumindest hier lokal vor Ort häufig vorkam, ganz klar war, dass die klassischen Stereotype wie der Islam als kollektives Gebilde zu erkennen war. Und ich meine, das zeigt sich ja auch, wenn man beispielsweise, also es gibt da ziemlich eindrucksvoll, man muss es nochmal nebeneinander legen, so ein Muster, wenn man beispielsweise die Titelseiten des Spiegels mal anguckt und analysiert, wie der Islam dort auch in der Farbgebung, in der Darstellung zu finden ist, dann ist es vorrangig in einem sehr dunklen, bedrohlichen Kontext.
Der aktuelle Fokus mit der AK-47.
Genau, der aktuelle Fokus, genau dasselbe. Wir haben das aber damals zu dem Zeitpunkt, war das auch, als diese ganze Debatte Griechenland gerade richtig am Kochen war, war es genauso, dass dann mit diesem Stereotyp des faulen Südländers gespielt wurde. Es gibt ja die verschiedensten Stereotypen, das sind dann immer die marginalisierten Gruppen, die dann aber auch eben als bedrohliches Kollektiv dargestellt werden. Da würde ich schon sagen, dass es sicherlich notwendig ist, da auch medial diese Debatte zu führen. Das läuft, glaube ich, in den Redaktionen, also erstmal je nach Ebene, wo oder wie berichtet wird, ziemlich unterschiedlich. Wir hatten damals in der Lokalpresse zumindest gesehen, dass es da beispielsweise die ein oder andere Journalistin gab, die schon überlegt haben und so ein bisschen sensibilisiert waren, aber ich glaube, in vielen Teilen waren sie sich auch gar nicht bewusst, welche Stereotype sie dort verwenden, weil ich meine, das sind ja auch, wie gesagt, Stereotype, die sie selber innerhalb ihrer Ausbildung, ihrer gesamten Sozialisation, wie sie aufgewachsen sind, in welchem Umfeld, auch im Prinzip der politischen Themenagenda auch mit aufgenommen haben. Und auch wenn man sich dann auch mal anguckt, also 1991, 1992, als es dann auch die Stimmung ja beispielsweise mit 93 in Rostock, als es so kippte, war es ja genauso. Der Spiegel hat dann groß aufgemacht mit "Das Boot ist voll". Und es taucht ja auch regelmäßig immer wieder auf. Also ich glaube, da braucht es die gesellschaftliche Auseinandersetzung, da muss man auch die Medien dazu anhalten, diesen Diskurs zu führen. Es gibt da mittlerweile Kollektive von Journalistinnen, die genau das machen, die das aufdecken wollen. Das sind aber in der Regel immer noch eher kleine Projekte, beziehungsweise gibt es da zumindest so ein langsames Umdenken. Aber das ist natürlich, wie gesagt, auch ein... Also ich meine, die Medien sind letztendlich auch ein Spiegel der Gesellschaft. Also es ist ja dann auch wieder so ein dialektisches Verhältnis. Da kann man dann fragen, okay, was war jetzt zuerst? War jetzt irgendwie der Stereotyp in den Medien und dann war er in der Gesellschaft oder andersrum? Das wirkt natürlich beides aufeinander ein. Ich habe da jetzt irgendwie kein Rezept, das zu lösen, sonst könnte man das auch morgen irgendwie alles anders machen, aber ich glaube, da muss auch über die Kanäle, die wir jetzt haben, das von jedem Einzelnen auch teilweise ein bisschen mitgetragen werden. Ich fand das letztens ein bisschen so ein positives Zeichen, als die Tagesschau, auch als es um den Flüchtling in Dresden ging, irgendwann, nachdem sie massiv Kommentare gelöscht hat, nur noch einen Kommentar brachte mit dass doch die Leute bitte aufhören sollten, Sätze zu posten wie "Ich habe nichts gegen Ausländer, aber", weil danach kommt meistens Rassismus. Das war das erste Mal, dass ich das zumindest so irgendwie bei Facebook direkt wahrgenommen habe, dass es da zumindest so ein Einsehen gibt. Man kann dann darüber streiten, am nächsten Tag haben sie wieder mit so einem genau stereotypen Artikel über den Islam aufgemacht. Aber wie gesagt, das ist ein sehr differenziertes Problem, da habe ich jetzt auf jeden Fall auch keine Lösung für.
Vielleicht, also ich würde trotzdem noch an diese Qualitätszeitungen erinnern, die Süddeutsche, die Frankfurter, ja, also die Taz. Das sind Zeitungen, die sich schon unterscheiden von vielen Boulevardzeitungen, wo man solche Artikel wie "Der Islam", glaube ich, dann schon suchen muss und die eher die Ausnahme sind. Beispiele gibt es immer andere, der Spiegel mit den Aufmachern, klar. Auf der anderen Seite, glaube ich, das Ergebnis zumindest von Forschungen, die sagen, dass der Islam oder Islamophobie und Islamismusphobie in Dresden gar nicht das große Thema ist, ja, sondern an vierter, fünfter Stelle rangiert, sondern tatsächlich nur eine Fassade ist, hinter der sich sehr viel anderes verbirgt. Ja, Unzufriedenheit, Unverständnis gegenüber parlamentarischen Prozessen, ausgegrenzt sein, Gefühle von Ungerechtigkeit. Ja, Sie kennen alle die Studie, die jetzt frisch von Amnesty International vorgestellt wurde. Nicht? Wir werden eine immer ungerechtere Gesellschaft. Das sind natürlich Probleme, die wir angehen müssen und die Leute auch umtreiben. Und Islamismus-Vorwurf ist nur eine Fassade. Also insofern sollten wir uns gar nicht so sehr ausschließlich auf die Frage der Darstellung in der Presse konzentrieren, obwohl es da natürlich klar ganz ungute Entwicklungen gibt.
Zwei Punkte. Das eine ist, ich bin mir gar nicht sicher, ob wir so viel mehr sind, weil es gibt Statistiken, die sagen, eine organisierte rechte Partei hätte ein potenzielles Wählerpensum von bis zu 20%. Das ist schon mal ein Wort. Das ist signifikant und das ist das, was ich meinte. Bis jetzt haben wir Glück gehabt, dass sie so schlecht organisiert sind. Auch bei der AfD dachte ich, der Richtungsstreit, das sind so erste Auflösungserscheinungen vielleicht. Wo die Reise hingeht, wissen wir nicht. Wenn die sich wirklich gut organisieren, dann haben wir ein Problem.
Wir haben jetzt schon eins.
Ja, aber es wird noch schlimmer. Das Zweite, das mit der Presse. Man greift halt immer so leicht in die Pressefreiheit ein. Also das wird immer, wenn man sagt, ja, die Medien sind das Problem, dann hat man sofort dialektisch gesagt, ja, aber wie denn? Also ohne in die Pressefreiheit einzugreifen, und dann wird es wieder kritisch und dann wird es auch, kommt man in normative, sehr schwierige Positionen. Die sagen, gleichzeitig gebe ich vollkommen recht, und das war von der Bild bis zum Spiegel, es war über Jahre hinweg immer dieses Schwarz mit dem Halbsichel der Islam. Und dann kommt dieses diffuse Angst. Und das ist schon, diese Aufmachung, die Bilder sind schon extrem stark. Und das ist das, was ich auch meinte. Das hat sich über Jahre abgeleitet und hergezogen. Und das kriegt man nicht über Nacht weg. Auch nicht mit Diskussionen.
Ja, in die Richtung soll jetzt auch die nächste Frage gehen. Jetzt konkret, wie sollen wir mit der AfD-Hochschulgruppe, die es hier in der Uni Erfurt gibt, eigentlich umgehen? Niemand will die Gesinnungspolizei auf dem Campus, aber wir tun uns auch schwer, jede andere politische Hochschulgruppe zu handeln. Wo ist da die Grenze zu ziehen? Ich habe hier aus dem Publikum noch eine Frage wahrgenommen, vielleicht lässt sich das ja verbinden.
nicht unbedingt, ehrlich gesagt. Es geht mir mal um die Pressefreiheit bzw. Redefreiheit. Und dann auch schon wieder ein bisschen darum, wie wir mit der AfD umgehen. Wir müssen jetzt überlegen, wir stürmen jetzt gleich den Hörsaal da drüben und hindern Gauland daran zu sprechen. Ja? Rein spekulativ. Dann schränken wir damit auf jeden Fall seine Meinungsfreiheit ein. Wenn die Tagesschau auf Facebook über die Kommentare löscht, dann schränkt sie damit die Meinungsfreiheit ein. Ich habe die Süddeutsche Zeitung gerade hier und es gab heute einen sehr guten Artikel im Feuilleton. Und dort wird Herr Rasmussen zitiert, im Jahr 2006, als es diese Karikaturen gab im Jyllandsposten. Und er sagt, wenn wir sagen, Freiheit der Rede, aber haben wir das Grundprinzip der Demokratie schon aufgegeben. Die Redefreiheit ist absolut und nicht verhandelbar. In einem satirischen Produkt wie Charlie Hebdo sollte es keine Grenzen geben, die nicht überschritten werden dürfen. Wenn das sozusagen für die Seite gilt, dass es keine Grenzen geben darf, die nicht überschritten werden dürfen, dann müsste es ja eigentlich auch für die andere Seite gelten. Oder wäre es möglich, und das ist jetzt die Frage, das sozusagen demokratietheoretisch abzusichern, dass man bestimmte Meinungsfreiheiten zulässt und bestimmte andere Meinungen nicht zulässt, weil sie dann eine Grenze tangieren, die wir nicht bereit sind, dass sie überschritten werden. Also wären wir genauso undemokratisch, wenn wir Herrn Gauland daran hindern, seinen Schluss zu verzapfen, wie er.
Ja, gute Frage. Geht auch in die Richtung, gibt es legitime Meinungen, gibt es illegitime Meinungen? Kann man überhaupt die Grenze ziehen? Und wenn ja, wo liegt die Grenze?
Ja, also, Sie haben 3 Minuten Zeit, um diese Frage zu beantworten. Also, es gibt natürlich 3 Sekunden. Also Volksverhetzung ist natürlich ganz klar eine Grenze. Man sagt, das ist dann auch strafbar. Ja. Volksverhetzung von rechtsextremer Seite. Ja. Verherrlichung des Nationalsozialismus, Benutzung von Symbolen kann eingeschränkt werden. Es gibt immer wieder Verfahren, Eingriff in Persönlichkeitsrechte. Also wir haben unterschiedliche Grenzziehungsmöglichkeiten und Grenzziehungen, wobei man, und das hat ja Oliver schon gesagt, da müssen wir sensibel damit umgehen. Ja, in Großbritannien und in den USA können Sie Mein Kampf kaufen. Und die Diskussion, fällt mir gerade der Name nicht ein, es gibt einen Kommentar einer Kollegin aus Passau von Hitlers Mein Kampf und die Diskussion kommt natürlich, warum sollten wir in Deutschland nicht Mein Kampf verkaufen können? Ja, wovor haben wir dann Angst? Wir zucken da sofort zurück und sagen, oh, da ist eine Grenze, ja. Wir sollten das nicht tun. Also sehr sensibel damit umgehen, aber in dem Bewusstsein, dass wir bereits Grenzen haben und dass wir keine weiteren Grenzen ziehen sollten.
Um einen Punkt zu sagen, weil jetzt auch gleich die Diskussion losgeht. Die Frage ist ja, ob die politische Debatte eigentlich ausreicht. Ich bin mir nicht sicher. Also Protest ja, Kritik ja, dafür einstehen ja, auch für die andere Meinung einstehen ja. Dass sozusagen Campus Alternativ einen Raum hier bekommen hat mich schockiert. Fand ich irgendwie, ich weiß, vielleicht muss ich es akzeptieren, aber es hat mich schockiert. Deswegen bin ich auch da. Das Problem ist ja, dass manche andere Methoden viel perfider sind. Also zum Beispiel, wenn man öffentlich Kritik äußert an denen, dann wird man zum Objekt von zum Beispiel sozialen Netzwerken bei denen und dann steht auf einmal jemand Schwarzes bei dir vor der Tür. Und der steht dann da. Und dann hat man auf einmal so ein latentes Unsicherheitsgefühl, vor allem wenn es um meine Kinder geht. Und das ist dann so etwas, wo die öffentliche Debatte oder der rationale Diskurs einfach nicht mehr trägt. Und deswegen, weiß nicht, da ist ein Potenzial auch von Gewalt, das eigentlich die demokratischen Prinzipien schon sprengen kann. Weil Kalter Krieg 2.0, ich weiß nicht, was er darunter meint. Ich bin mal gespannt, was er sagen wird. Wenn es in die Richtung, also die Analogie zum Kalten Krieg, ich weiß nicht, wie er sie aufzieht. Deswegen kann ich jetzt präventiv noch nichts sagen. Nachhinein, ja. Der Kalte Krieg war aber natürlich mehr als nur ein Block zwischen zwei Staaten, also vor allem es waren zwei Supermächte. Und dann war es natürlich der Ost-West-Konflikt ein Rahmen mit einem bestimmten Kommunikationsnetzwerk, in dem Kooperation, Spannung und Entspannung möglich war. Das, glaube ich, will er jetzt nicht sagen. Und ich weiß auch nicht, wo dann, also A, die zwei Supermächte sind, B, wo, ob er dann mit dem nuklearen, also Mutual Assured Destruction kommen will, oder ob er den sozusagen christlich versus Islam irgendwie als nationalstaatliche Projekte hochstilisiert. Ich bin mir noch nicht sicher, was er da macht. Und deswegen bin ich mal gespannt, was er sagen wird. Es kann aber nicht richtig sein. Also, nein, also ich meine es nur. Der Kalte Krieg ist zu einer bestimmten Zeit ein bestimmtes System gewesen, in dem es eine gewisse Stabilitätspolitik gab, die funktioniert heute nicht mehr. Weil die Sicherheitsbedrohungen anderen sind, weil wir mit anderen Technologien zu tun haben, weil weil das System in dem Sinne, wie es damals funktioniert, heute gar nicht mehr funktionieren kann. Von daher weiß ich nicht, was er damit meint. Also das ist so far off von hier, also deswegen bin ich mal gespannt, was da kommt. Also gut.
Ich muss auch sagen, ich mache mir da keine Gedanken, was der Herr Gauland vorträgt. Das ist mir jetzt eigentlich auch gerade wurscht, muss ich sagen. Ich glaube, wir die Diskussion, unsere Statistiken sagen, es gibt immer mehr junge, vor allem Männer, die AfD wählen. Als ich gehört habe, es gibt eine AfD-Gruppe an der Universität, habe ich gedacht, das kann doch gar nicht wahr sein, dass 18-, 19-, 20-Jährige AfD wählen. Die Statistiken sagen, sie tun es. Damit ist die Universität Erfurt in der Realität angekommen. So. Und die einzige Chance, die ich sehe, und ich kenne das ja aus langer politischer Erfahrung auch an der Universität, Diskussion, einbinden, reden, nicht ausgrenzen, selber entzaubern lassen, ja? Reden lassen, mitreden lassen, diskutieren, dagegen argumentieren. Ha, und ich würde uns immer mehr vertrauen und sagen, nicht Angst machen lassen. Auf dem Plakat war drauf, Munch dann auch noch und Angst und Panik. Nein, wir sind mehr. Wir sind besser drauf, wir sind intelligenter und wir haben mehr Spaß. Und wir müssen das sagen und dann kriegen wir das auch in den Griff. Danke.
Also ich will es gar nicht lange aufhalten, aber nochmal zu der Frage, wie umgehen. Ich glaube, ich mache es kurz. Das erste ist, genauso wie wir es versuchen mit der AfD als Partei, nicht normalisieren lassen, auch nochmal kritisch damit umgehen, wie es sein kann, dass eine Hochstuhlgruppe eine Veranstaltung anmeldet, ohne bekannt zu geben, wer denn möglicherweise der Redner ist, nämlich Herr Gauland. Auch nochmal deutlich zu machen, eben heute den Protest zu zeigen. Und da würde ich nämlich sagen, ja, man kann sagen, man beschneidet ihn in seiner Redefreiheit, aber nicht hinzugeben, das kritisch zu begleiten, in welcher Weise auch immer und damit auch sein Recht dagegen zu demonstrieren, deutlich zu machen, ist dann genauso ein Einschnitt, quasi seine Meinung dagegen zu äußern. Und was das andere angeht, ich glaube, es gibt Initiativen, es gibt die HSC Antira, die unterstützt werden kann, die unterstützt werden muss. Es gibt Studierende, die seit Monaten eigentlich im Prinzip an dieser Hochschule sich dafür einsetzen, dass es ein klares Bekenntnis der Hochschule gibt gegen Diskriminierung. Eine entsprechende Debatte läuft ja bereits seit Jahren und auch da würde ich mir beispielsweise wünschen, dass die entsprechenden Entscheidungsgremien hier in dieser Hochschule eine Entscheidung treffen und sich endlich klar dafür bekennen, dass eben nicht immer noch über eine Formulierung eines Antidiskriminierungsparagrafen gestritten wird, sondern endlich ein klares Bekenntnis gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit auch seitens der Hochschulleitung, was ich hier jetzt ja auch mit der neuen Hochschulleitung im Gegensatz zur alten zutraue, endlich gesetzt wird und damit auch eine intensive Auseinandersetzung, diese Debatte auch über den Senatsausschuss endlich stattfindet, denn die Hochschule ist kein Elfenbeinturm, sie ist genauso das Abbild dieser Gesellschaft, über die wir heute diskutiert haben.
Seinem Vortrag. Ich freue mich auf viele kritische Stimmen. Wer keine Lust hat, sich mit Herrn Gauland zwei Stunden anzutun, der Raum wird geöffnet bleiben. Glühwein ist auch noch da und Klammereien. Also wir bleiben vor Ort. Vielen Dank unseren drei Referenten, die hier wirklich hervorragend geredet haben. Wir haben noch ein kleines Präsent vorbereitet. Aber ich glaube, Herr Kessler wird unbedingt noch was sagen. Dann gebe ich Ihnen noch mal kurz das Wort.
Nee, ich wollte nicht unbedingt was sagen. Unsere Studenten hier an der Uni Erfurt kommen aus 82 Ländern. Die Uni Erfurt kann Alternative, Deutschland kann Alternative sein. Dann können wir gleich zumachen. Das ist so. Die Uni Erfurt hat auch langfristig nur, finde ich, eine Überlebenschance, wenn sie international aufgestellt und international sichtbar ist. Uns in die sozusagen Thüringens Kleingemenge und nur Deutschland zu sein, ist das Todesurteil der Uni Erfurt. Und deswegen müssen wir dagegen antreten. Danke.